Hi, ich bin Fabian von Drenz. Ich habe die Ehre, gerade beim krachfink.de Podcast zu Gast zu sein und über das Debütalbum meiner Band zu sprechen. Das Album heißt Holy Demon. Viel Spaß.
Als vorletztes Jahr mittlerweile schon, die Pandemie losging, gab es ja diesen Corona-Quarantäne-Kalender, wo ich Bands angeschrieben habe, was sie jetzt aktuell machen und wie sie mit dieser Situation, die ja für alle total extrem war und auch irgendwie immer noch extrem ist, wie die damit umgehen. Und du hast geschrieben, du schraubst an deinem Vespa-Roller. Was macht denn dein Vespa-Roller?
Ja, oh Mann, ich muss gestehen, dass der immer noch nicht ganz fertig ist. Da fehlen noch ein paar Teile. Ich wollte den noch auf 12 Volt quasi umbauen und mir fehlt der Kabelbaum, der große. Warte ich immer noch drauf. Beziehungsweise, ich habe lange die Teile nicht gefunden, dann habe ich sie ein bisschen aus den Augen verloren. Gut, dass du es ansprichst. Ich muss mal wieder nachgucken, ob es das Teil wieder gibt.
Also was denkst du, woher dieser Antrieb kam? Hattest du so vor, dich auf den Roller zu setzen und irgendwo ganz weit wegzufahren? Oder war das wirklich nur Beschäftigungstherapie oder innerorts ein bisschen rumcruisen?
Ja, ich glaube, es war echt in erster Linie Beschäftigungstherapie. Ich war lange nicht so der Schrauber, sag ich mal. Ich bin jetzt auch immer noch kein alles andere als ein Profi. Ja, es war einfach cool, eine Aufgabe zu haben.
Wir sprechen heute über euer erstes Album, Holy Demon. Erstmal abklären, Drenz, die Band. Sagt man eigentlich Drenz oder sagt man Drenz?
Super gerne Drenz. Wir haben uns überlegt, weil wir englischsprachige Musik machen, finden wir es total cool, wenn man den Namen dann auch quasi so ausspricht.
Ja, klingt auch cooler, ne? Drenz klingt irgendwie hat so einen rheinischen Einschlag so. Also die Band Drenz besteht hoffentlich immer noch aus Arno, Patrick, Joel und dir, Fabian. Du spielst Gitarre und singst.
Genau. Und manchmal tausche ich mit Joel und dann spiele ich auch Schlagzeug.
Schön, dass du das sagst. Ihr habt mich total verwirrt. Wie gesagt, ich habe ein paar Fotos von euch, ich kenne Videos von euch und ich war total verwirrt gestern. Wer ist denn jetzt wer? Weil Joel auch sehr oft die Haare wechselt und ich dachte, das ist doch jetzt Fabian, der da am Schlagzeug sitzt. Wie denn? Ah, ungewöhnlich. Okay, das ist wirklich ungewöhnlich. Ja. Ne? Also Gesang teilt man sich über Schlagzeug doch nicht? Wie seid ihr dazu gekommen?
Es war tatsächlich eine Notlösung. Ich habe Joel irgendwann kennengelernt und dann hat das irgendwie ganz gut gepasst und dann irgendwie so das alles so ein bisschen angeschoben und dann war klar, okay, wir werden irgendwie zusammen Musik machen, auch mit Arno und Patrick. Und wir haben jemanden gesucht, der oder die vielleicht bei uns Schlagzeug spielen wollen würde. Es gab aber niemanden. Dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt lass uns trotzdem irgendwie anfangen, Musik zu schreiben. Und dann haben wir angefangen, uns abzuwechseln. Damals konnten wir wir konnten nur so rudimentäre Dinge auf dem Schlagzeug spielen, aber wir haben quasi so die Idee ein bisschen geteilt, so wie das Schlagzeugspiel sein könnte und was man da machen kann. Dann hat sich das irgendwie so ein bisschen so entwickelt und ist dann auch so geblieben, weil dann kamen schon auf einmal schneller als gedacht die ersten Auftritte, die haben wir dann auch schon so gespielt und aus dieser Notlösung wurde dann eine dauerhafte Lösung. Jetzt sind wir immer noch keine Profi-Schlagzeuger. Ich sag mal, das, was wir an Technik nicht haben, machen wir durch Leidenschaft und Einsatz hoffentlich wieder wett.
Stimmt.
Aber so kam das.
Und Joel ist auch derjenige, der quasi als letztes zur Band dazu kam. Ihr drei anderen, ihr kennt euch schon, kann man sagen, von Kindesbeinen an oder wäre es jetzt übertrieben?
Nicht ganz, nee. Also wir kannten uns irgendwie aus verschiedenen Ecken. Ich glaube, ich bin tatsächlich so ein bisschen das verbindende Mitglied. Also kannte Patrick aus dem Ort, wo ich quasi herkomme, so aus dem Umland Dortmunds, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Und Arno habe ich dann später kennengelernt, so in der Jugend, wo man dann irgendwie so schon mit dem Skateboard andauernd in der Stadt unterwegs war. Also so das geht verschieden weit zurück, aber schon lange mittlerweile, ja.
Und wann genau habt ihr jetzt Holy Demon geschrieben? Ist es wirklich während der Pandemie entstanden? Musstet ihr die Platte ein Stück zurückhalten, einfach weil jetzt aktuell geht ja jetzt endlich mal wieder was. Es wäre jetzt wahrscheinlich nicht besonders sinnig gewesen, die jetzt vor einem Jahr rauszuhauen.
Mhm. Ja, wir haben tatsächlich kurz vor der Pandemie angefangen, wieder zu schreiben. Beziehungsweise wir hören eigentlich nie auf zu schreiben. Das ist eigentlich eher so ein dauerhaftes Ding, dass man sich immer mal wieder irgendwie Songs hin und her schmeißt. Und ich glaube, wir haben auch ein ziemlich großes Archiv mit Songs, die nie veröffentlicht worden sind bisher.
Bisher.
Und ja, also wir haben Sachen geschrieben, die gab es dann quasi schon, bevor die EP, die Vorgänger-EP rauskam. Also wir haben es nicht bewusst zurückgehalten, das Album, aber die Lockdowns haben uns natürlich ein Stück weit langsamer gemacht in dem Schreibeprozess, weil wir größtenteils natürlich nur dann auch über Zoom und hin und her schicken von Demos quasi schreiben konnten. Mhm. Und es fällt natürlich irgendwie leichter, wenn alle vier in einem Raum sind und man Ideen halt sofort irgendwie gemeinsam besprechen kann vor allem. Das Ding ist auch, wenn man zusammensitzt, dann merkt man sofort, ob eine Idee bei den anderen irgendwie, ob da so ein Funke angeht, ob da irgendwas passiert oder halt nicht. Dann weiß man halt so, okay, wenn sich bei allen vier im Bauch irgendwie was tut bei einer Idee, dann kann das was für Drenz werden. Und wenn nicht, dann schiebt man das halt zur Seite. Wie gesagt, der Schreibprozess hat einfach länger gedauert.
Interessant, dass du das jetzt gesagt hast, weil es ist mir nachdem ich mich jetzt intensiver mit euch befasst habe, ist mir klar geworden, wie extrem bei euch die einzelnen, also dieses Freundschaft, diese verbindende Freundschaft, wie extrem das bei euch in der Musik zum Tragen kommt. Und mir war das auch gar nicht bewusst, dass jeder bei euch was schreiben kann, dass es wirklich eine Gemeinschaftsproduktion ist. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das für euch natürlich eine Riesenhürde war, weil du willst ja dann sehen, findet der Bandkollege das auch cool? Und ja, unter Umständen befasst du dich dann mit irgendwas und trägst es dann 3 Tage später vor und alle sagen, nö, passiert bei mir gar nichts. Kam das dann öfter vor, dass du wirklich so ein bisschen gegen eine Wand gelaufen bist oder keine Reaktion kam? Oder kannst du es schon einigermaßen einschätzen, was so gar nicht geht im Trance-Kontext?
Na, ich kann das schon ganz gut einschätzen, was so gar nicht geht. Wir kennen uns ja eben tatsächlich alle ziemlich gut und wissen auch, was wir halt so hören. Und ich weiß auch, was ich jetzt zum Beispiel, also was ich persönlich manchmal im Bus, wenn wir auf Tour sind, jetzt nicht so anmachen muss. Ich weiß, da haben die anderen jetzt vielleicht nicht so Bock drauf. Außer es ist irgendwie halt, ich fahre spät nachts nach dem Festival gerade den Bus. Dann darf man frei entscheiden. Eigentlich Fahrer hat immer die Musik macht im Bus. Aber jedenfalls, ja, ich weiß ungefähr, was funktionieren könnte, wenn ich was reingebe. Und dann ist es aber einfach, also es dauert manchmal ein bisschen länger dann auch, bis vor allem die Vision geteilt ist, wo halt ein Song hingehen könnte. Weil manchmal sind das ja auch gar nicht komplett fertige Songs, sondern manchmal habe ich dann zum Beispiel irgendwie eine Strophe und ein Refrain und gebe das rein und bin dann so, okay, ja, das und das. Und ich habe dann im Kopf, ja, so und so könnte man es weitermachen. Manchmal zwingt man sich dann auch, Dinge noch nicht ganz zu Ende zu schreiben, damit sich die anderen aus der Band quasi auch noch mit einbringen können irgendwie, also damit es zu einem Drain-Song werden kann. Passiert seltener, dass jemand sagt, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Was dann eher passiert, und das ist so der natürlichste Weg, und das sind dann auch die vielen Songs, die im Archiv landen. Manchmal hat man Songs dabei, wo man einfach merkt, die bleiben einfach irgendwie auf der Strecke. Das ist dann gar nichts Ausgesprochenes, aber dann gibt es dann andere Dinge, die dann irgendwie interessanter sind, wo alle dann wirklich krasser hinterher sind. Genau, und dann gibt es so die Sachen, die einfach so ein bisschen so versanden, sage ich mal. Irgendwann geht man dann irgendwie nochmal durch Chatverläufe oder irgendwelche Cloud-Ordner durch und merkt so, ach ja, der war ja auch noch da, was ist denn damit passiert? Und dann weiß man halt, okay, nee, der hat es dann quasi nicht gepackt. Also das passiert dann schon häufiger auch, ja.
Ich finde, dass dieses Gemeinschaftsgefühl sich auch total gut in dem Sound auf der Platte jetzt abbildet. Es gibt irgendwie keine so Ausreißer, kein so nach vorne Gedränge, weißt du, es ist alles immer sehr homogen. Und ich habe jetzt beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, hat das Steffen Israel heißt der, ne? Der von Kraftklub, der eure EP mit euch produziert hat. Ich weiß nicht, mit wem er jetzt aufgenommen hat, aber gemastert hat Dennis Kern, der ja wahnsinnig geiles Gespür hat, muss man vielleicht mal dazu sagen. Dennis Kern, auch bekannt als Freund Kern und auch bekannt als unter anderem Live-Schlagzeuger bei den Beatsteaks. Und ja, mit wem habt ihr denn aufgenommen? Und ist euch das wichtig, dass das auch abgebildet ist, dass eben nicht das Gitarrensolo so hervorsticht oder so?
Ja, voll. Ist erstmal cool, dass es auch dann so klingt, wie es klingen soll. Wir haben aufgenommen also produziert hat diesmal Sebo Adam, und aufgenommen haben wir bei ihm im Studio in Wien. Und vorher noch in Graz waren wir, da haben wir so Schlagzeug, Bass und ein paar Gitarren gemacht und dann die Feinheiten eben dann in Wien. Wir finden das immer gut, wegzufahren zum Aufnehmen, weil man dann einfach mehr in seiner Bubble ist und nicht abgelenkt wird zwischendurch von irgendwelchen alltäglichen Dingen. Also Stichwort Gitarren-Solo ist auf jeden Fall cool. Wir haben schon auch so das gemeinsame Verständnis davon, dass wenn man etwas macht, dann muss es halt eine Aussage haben beim Song. Also es ist jetzt bei uns so, dass wir jetzt per se nicht Gitarren-Solos ausschließen, aber meistens machen sie eben nicht den Sinn, weil man damit vielleicht jetzt die Aussage eines Songs nicht stützen kann, sondern manchmal ist es dann eher Gepause, was wir halt ziemlich langweilig finden. Es ist so auch, es ist was, was uns einfach nicht so viel gibt. Also das Bauchgefühl, was bei einem Song entsteht, ist irgendwie das Allerwichtigste. Also macht es da halt was, können Leute da mitfühlen, fühlen wir da viel bei. Ist halt cool, die Egos der Aussage des Songs irgendwie unterzuordnen.
Und das ist auch der große Unterschied. Ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt mit diesem Album sehr, sehr oft mit Papst verglichen werdet, weil dies einfach ähnlich klingt. Aber wenn man genau zuhört oder mit einem anderen, vielleicht auch einfach mit einem professionelleren Ohr zuhört, dann merkt man, dass das eben der wesentliche Unterschied ist, dass es bei euch, dadurch, dass ihr auch zwei Gitarren habt, die Gitarre ganz anders genutzt wird als bei Papst, die nur eine Gitarre haben und eben diese Spitzen setzen müssen. Geht man dann so, also seid ihr mit diesem Anspruch rangegangen an den Produzenten oder hat er das selbst geschnallt, dass man das bei euch so machen muss?
Es gab ein Vorgespräch, ein sehr langes, ein sehr schönes, wo wir uns quasi auch so darüber unterhalten haben, was so die Gedanken und die Vision zum Album halt sind. Da hat Sebo, glaube ich, schnell verstanden, wo wir irgendwie hin möchten und hat auch selber irgendwie gesagt, was er denkt, wo man mit den Demos hingehen kann. Das war dann auch das Coole. Wir haben einfach schnell gemerkt, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Von daher hat das ganz gut gepasst und dann war die Idee auch, also wir haben das vorher auch schon so gehalten, dass, ich weiß gar nicht, haben wir auf irgendeinem Song ein richtiges, doch, wir haben ein Gitarren-Solo auf einem ganz alten Track, da passt es aber auch so ein Stück weit rein, weil es so wild ist bei Bicycle Rider und der Song hat eh sowas, ich finde, der hat fast was Dadaistisches auf eine Art, der bricht einfach so raus. Und da passte das dann rein, aber sonst haben wir das auch vorher nie so gemacht mit den Solos. Das wusste Sebo also vorher auch schon so ein bisschen. Ja, das Einzige, was uns dann auch wichtig war, als wir mit Sebo gesprochen haben und auch was wir uns vorher irgendwie gefragt haben oder vorgenommen haben, ist, dass dieses Album nochmal ein Stück ehrlicher sein soll als die Sachen vorher. Wir hatten vorher manchmal ein bisschen nicht den Drang, aber vorher haben wir es öfters mal gemacht, dass wir ernstere Themen hinter so einem Augenzwinkern versteckt haben. Das wollten wir diesmal nicht machen. Also wir wollten schon ein bisschen weniger Kompromiss, mehr Ehrlichkeit, ohne dass die Songs vorher unehrlich gewesen wären. Ja, und ich glaube, dass deshalb die Platte jetzt auch nochmal, zumindest kommt uns das so vor, dass die Platte so ein bisschen reifer klingt als die Sachen vorher.
Du hast jetzt zwei total interessante Sachen gesagt, vor allem auch für Leute, die vielleicht gar keinen Plan haben, was so ein Produzent oder Produzentin, was die eigentlich machen. Zum einen hast du ja jetzt in Aussicht gestellt, also ich glaube, die Leute denken immer, man geht da mit seinen Songs hin und dann spielt man die, nimmt die auf, Produzentin oder Produzent haut das rein und sagt, ja, tschüss. Aber so ist es ja nicht. Die geben ja Inputs und sagen, da wäre jetzt ein Gitarrensolo, da fehlt noch irgendwie was. Also deswegen total gut, dass du das mal gesagt hast. Und was du jetzt eben gesagt hast mit dem Augenzwinkern, das sehe ich genauso, muss man aber voll differenzieren. Es ist trotzdem so, finde ich, dass ihr die ernsten Inhalte sind jetzt unverschleiert ernst, aber sie laufen trotzdem gegen vermeintlich fröhliche Melodien. Nur der Ausdruck an sich hat sich verändert, ne? Dass ihr das nicht mehr so verklausuliert. Das hast du gemeint, oder?
Ja.
Also so nehme ich es zumindest wahr. Und genau, wie du sagst, man sagt ja jetzt nicht erwachsener, aber gereifter, definitiv. Ja. Also ein Riesensprung. Es gibt ja immer diese sogenannten Waschzettel, diese Pressemitteilungen, Presseinfos, die man kriegt. Und da ist von einem ominösen Abend vor einem Dortmunder Bütchen die Rede, an dem ihr euch gegenseitig eure Dämonen gestanden habt. War das denn wirklich so, dass ihr irgendwie magischen Abend hattet?
Ich glaube, es gab mehrere davon und die haben auch an verschiedenen Orten stattgefunden. Und ich glaube, der Abend, der da beschrieben wird, ist so ein bisschen wie eine Zusammenfassung von den vielen Abenden oder vielen Momenten, wo wir miteinander gesprochen haben. Dortmund ist natürlich der Ort, wo wir uns halt viel aufhalten. Wir haben halt drei von uns wohnen hier. Wir haben hier unser Studio, unseren Proberaum. Deshalb ist es zwangsläufig natürlich ein Ort, an dem man viel miteinander spricht auch. Gerade wenn man dann auch mal über mehrere Tage zusammen im Proberaum ist, dann gibt's dann halt wirklich so diese Momente, wo man zur Ruhe kommt, keiner fasst mehr irgendwie sein Handy großartig an, keiner ist abgelenkt durch Social Media, durch Messenger oder so. Dann hat es tatsächlich so ein paar von diesen Abenden gegeben zwischen den Lockdowns dann. Der Besagte steht so ein bisschen sinnbildlich dafür.
Und da habt ihr quasi gemeinschaftlich beschlossen, dass man das als, ich weiß, ich tue mir immer schwer mit dem Wort Konzeptalbum, aber eigentlich ist es ja ein Konzept. Holy Demon ist quasi das der Mantel über der Platte. Es geht um Dämonen, die man nicht los wird, die man vielleicht auch selbst befeuert oder die man vielleicht insgeheim sogar gut findet. So habe ich es zumindest verstanden bei manchen Songs, ne?
Ja.
Und von denen man nicht loskommt. Gibt es irgendwas, was du explizit einsetzen könntest, jetzt als Also für das Wort Demon, wo du jetzt sagst, das ist jetzt mal eine Sache, die könnte ich hier nennen, da hänge ich dran oder da?
Ja, ich finde erst, also ich finde, du hast das ziemlich treffend zusammengefasst. Das Holy Demon, das kam so während des Schreibprozesses. Dann irgendwann haben wir halt gemerkt, ey, guck mal, wir haben hier, es gibt diesen roten Faden. Den haben wir dann so ein bisschen, als ich das so rausschälte, welche Songs und welche Themen auf der Platte landen, haben wir halt gemerkt, das passt irgendwie zusammen, zusätzlich zu den Momenten, wo man sich miteinander unterhält und halt sieht so, ja, in welchem Zustand oder in welcher Phase bist du denn eigentlich gerade und was ist bei dir los? Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe vor der Pandemie meinen Papa verloren, ohne dass wir uns wirklich voneinander verabschieden konnten. Und wir hatten auch nicht das beste Verhältnis. Das heißt, es gab eh lange wenig Kontakt und es gab so viele Themen, die wir hätten ansprechen sollen. Und das ist nie passiert. Und die Trauer, die bei mir daraus entstanden ist, die hat mich halt irgendwann so extrem gelähmt, dass ich halt vieles, also stand mir irgendwann so im Weg, dass ich vieles irgendwie nicht mehr so angegangen bin, wie ich das angegangen wäre. Und dann war das irgendwann so, ja, warum soll ich denn jetzt eigentlich überhaupt das und das probieren? Es ist doch eh alles so, das hat doch alles keinen Sinn. So, warum soll ich denn jetzt das und das machen? Und irgendwann war ich quasi so tief in diesen Fängen des Dämons da, so meiner inneren Dämonen, dass sie mir so ein Stück weit heilig geworden sind, weil es dann fast wie so eine Universalausrede ist, sich selber gehen zu lassen oder vielleicht Ambitionen aufzugeben, Träume aufzugeben. Und dieses Album war dann irgendwie ein Stück weit so mein Boxhandschuh, um diese Dämonen irgendwie ein Stück weit wieder zurückzudrängen. Weil dadurch, dass wir halt dann die Musik geschrieben haben, habe ich mit den anderen auch ganz viel darüber gesprochen, was denn eigentlich halt los ist, wie genau ich hier und da fühle. Und das hat uns dann wieder total nah zueinander gebracht. Mhm. Weil ich glaube, also gerade auch Joelle und Arno sind auch irgendwie nicht durch die einfachsten Phasen gegangen. Dann kam die Pandemie irgendwie noch hinzu. Und irgendwie sich halt gegenseitig stützen zu können, irgendwie in seiner Zerbrechlichkeit, ja, war dann irgendwie was extrem Schönes und Heilsames. Deshalb ist es, glaube ich, auch so, dass dieses Album uns gemeinsam irgendwie durch die Pandemie gebracht hat. Wir sind uns irgendwie noch näher als vorher auf eine Art. Ja, und das ist halt dann auch auf eine Art, also es ist halt relativ organisch entstanden, auch wenn es jetzt am Ende halt so ein, naja, klares Konzept hat, auch mit dem Kontrast zwischen Rot und Blau und dem Dämon und dem Boxer auf dem Cover. Mhm. Ist es eigentlich eher wirklich eine Zusammenfassung. Also wir haben quasi nicht auf dieses Konzept hingeschrieben, sondern den Titel und die Idee zusammenfassend am Ende über das Album geschrieben.
Das ist bestimmt ein toller Moment, wenn man so ein paar Songs hat und merkt auf einmal, oh, das hängt zusammen, das ergibt irgendwie Sinn. Das ist so, da ist so eine Leitidee. Stelle ich mir ziemlich gut vor. Andersrum ist es wahrscheinlich total frustrierend, wenn man einen Haufen Songs hat und denkt, irgendwie haben die gar nichts miteinander zu tun. Was mache ich jetzt? Also da ist das natürlich um einiges besser, weil ihr habt ja jetzt auch wirklich die Möglichkeit gehabt, du hast jetzt das Artwork angesprochen. Dämonen beschwört man ja, man kann sie vertreiben. Und auf dem Artwork sieht man gut diese Komponente, dass selbst Dämonen auch am Leben zu erhalten, so was man ja häufig macht. So, was du jetzt erzählt hast, war es ja auch irgendwie wichtig und hat euch, ja, wichtig vielleicht nicht, aber hat euch letztendlich weitergebracht als Band, als Freunde.
Auf jeden Fall. Es war für mich irgendwie halt krass, erst zu sagen, so, okay, ich teile mich jetzt den anderen mit. Dann ist es ja schon mal ein Sprung, sich drei Leuten zu öffnen. Dann kam Sebo hinzu und die Leute, mit denen wir die Platte gemacht haben. Da spricht man dann auch so ein bisschen darüber. Ja, und jetzt dann halt zu merken, dass es dann, also, dass Leute halt da draußen das halt hören und halt sagen, hey, das hat mich irgendwie voll bewegt. Das ist irgendwie schön. Also, in diesem Schreibprozess auch nochmal zu merken, dass es, halt vollkommen in Ordnung ist, irgendwie zerbrechlich zu sein und dass es zu jedem von uns dazugehört und dass man Momente hat, wo die äußere Schale vielleicht weicher ist als sonst. Das ist vollkommen okay und manchmal auch gesund und das Gesündeste ist dann noch miteinander auch darüber zu sprechen. Es wäre voll cool, wenn das Album, ja, Leuten, und es scheint irgendwie genau das auch gerade so ein bisschen zu tun, Leuten irgendwie das Gefühl gibt, so okay, ich bin auch irgendwie nicht alleine damit, nicht alleine mit dem Struggle, den ich habe, so, und dass es vielleicht ein bisschen ein Boxhandschuh sein kann für alle, um die inneren Dämonen ein Stück weit zurückzudrängen.
Und ich würde euch jetzt einfach mal, ohne euch zu kennen, unterstellen, dass das so gar nicht geplant war. Ich habe irgendwie euch so als Band wahrgenommen, die ersten beiden EPs, dass im Vordergrund eigentlich stand, ihr habt voll Bock, live zu spielen. Das sieht man, wenn ihr live spielt, dann sieht man, das ist es, darum macht ihr es. Und so Freundschaft. Aber ich glaube, so als ihr gestartet habt, habt ihr doch nicht gedacht, wir möchten eine Platte mit Anspruch schreiben, die hoffentlich in irgendjemand was auslöst. Oder schätze ich das jetzt falsch ein.
Ja, das stimmt. Stimmt schon, glaube ich. Also am Anfang war einfach auch wildes drauf losprobieren und so eine ungezähmte Neugierde auf, ja, was kann man denn machen? Also irgendwie war am Anfang ein Stück weit so alles möglich und es gab wenig musikalische Tabus auf eine Art. Wie gesagt, es war auch vorher einfach nicht wirklich geplant, halt sowas teilweise auch verkopftes Album zu machen. Es hat sich einfach tatsächlich dann so entwickelt. Nee, ich glaube nicht, dass wir das am Anfang so haben kommen sehen.
Würdest du sagen, dass, also wir haben jetzt vorhin kurz angesprochen, dass ihr bewusst so fröhliche musikalische Stimmung gegen schon teilweise echt krass dieses Mal, also ich finde es schon sehr krass düster teilweise, dass ihr das so bewusst gegeneinander laufen lasst. Aber beim letzten Mal war es ja quasi so dieses, wie du gesagt hast, noch mit einem Augenzwinkern. Also was ja im Prinzip, wenn man das jetzt auf die Problemlösung oder Umgang mit Problemen übertragen würde, dann wart ihr vorher so drauf, so immer lächeln, immer positiv bleiben. Hat sich da jetzt grundsätzlich bei euch was geändert, dass ihr sagt, nee, einfach auch mal sagen, das ist scheiße und es ist okay?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Zusätzlich haben wir aber auch einfach gelernt, glaube ich, oder gemerkt. Es war uns einfach ein Bedürfnis, halt immer genau das zu sagen. Also sich nicht hinter zu vielen Metaphern zu stecken, sondern zu verstecken, sondern genau das zu sagen, was man halt sagen möchte. Trotzdem ist es, glaube ich, halt immer noch wichtig, eine positive Grundhaltung irgendwie beizubehalten, weil das Leben kann ganz schön schön sein eigentlich. Ich glaube, dieses Album ist dann teilweise auch so ehrlich, weil man sich ja ein Stück weit wieder davon freimachen möchte und gerne wieder ein bisschen so an die schöneren Orte des Lebens zurückkommen will.
Und weil sie es auch nur noch halb so scheiße anfühlt, wenn man es ausgesprochen hat, im besten Fall.
Absolut, ne? Ja, absolut. Das Gefühl von Leuten, die einem nahe sind, irgendwie mitgestützt zu werden, ist war für mich auf jeden Fall oder für uns ein ziemlich schönes in den letzten Monaten. So ist cool, dass wir dieses Album so gemeinsam gemacht haben.
Es gibt einen Song, der fällt für mich, wenn ich ihn richtig verstehe, ein bisschen aus dem Rahmen. Der heißt You Have, I Have. Ein extrem cool groovender Song. Wenn ich den richtig verstehe, dann geht es darum, dass es Leute gibt, die die Wertigkeit von Menschen daran versuchen festzumachen, was die haben, was sie besitzen, wie sie aussehen, wie sie sich geben. Passt ja eigentlich nicht so auf den ersten Blick so ganz da rein. Gab es dafür einen bestimmten Auslöser?
Ich glaube, das ist was uns tatsächlich auch lange irgendwie begleitet hat. Wir kennen das schon ziemlich gut, broke zu sein. Ich will jetzt damit nicht das Musiker-Klischee erfüllen. Aber also es ist auch was Joelle und mich irgendwie so ein bisschen eint, teilweise irgendwie Phasen in unserer Kindheit gehabt zu haben, wo man echt nicht viel Geld hatte, das irgendwie zu kennen, so diese Existenzängste. Wir sind jetzt keine Band, die, glaube ich, großartig so gesellschafts- oder sozialkritische Texte schreiben kann. Ich finde, das ist sehr schwer und habe da größten Respekt vor. Es ist eigentlich kein Kompromiss, aber doch unsere Art und Weise zu sagen, wir haben ja diese Samples da mit drauf in den Strophen, wo wir die dann teilweise auch die Worte übernehmen, die wir dann manchmal nicht sagen konnten, weil es natürlich auch auf eine Art irgendwie sehr unangenehmes Thema ist, halt zu sagen, ja, ich hatte oder habe nicht so viel Geld wie du oder habe gerade kein Geld hier und dafür. Ja, da haben uns diese Samples dann so ein Stück weit geholfen, weil sie halt metaphorisch dann irgendwie für viel mehr stehen können, als man es dann manchmal mit Worten irgendwie in einem Moment sagen kann. Ich glaube, es ist auch der experimentellste Song auf der Platte. Wir haben auch lange überlegt, ob er aufs Album drauf soll oder nicht. Am Ende hat er dann doch irgendwie so gut reingepasst, auch da, weil es halt wieder so ein Nenner war und auch ein Stück weit halt vielleicht auch ein Stück weit eins unserer Holy Demons irgendwie war. In den letzten Jahren hat es dann halt dazu gepasst. Aber ein spezieller Auslöser, den hat es, glaube ich, nicht so viel gegeben. Wobei, ich glaube, es ist halt tatsächlich so, in Dortmund gibt es ja den Wall. Das fahren einfach super viele Leute am Wochenende halt da drüber und fahren halt gefühlt irgendwie so kleine Rennen an den Ampeln. Und Joel kam zu einer Probe und hatte von seinem Nebenjob damals und ist fast irgendwie angefahren worden von Leuten auf dem Wall und hat sich der, also bis Joel sauer wird, das dauert. Und Joel war so sauer bei der Probe. Das war dann doch was wahrscheinlich, das ist krass, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ach, jetzt wollen wir drüber sprechen. Ja, was dann vielleicht so ein bisschen mit der Auslöser war. So dieses, ich komme von meinem Nebenjob, werde irgendwie fast umgefahren. Und du sitzt halt im Ball, also in deinem Auto auf dem Ball und fährst die ganze Zeit im Kreis. Dieser Kontrast und dieser Ärger. Weil häufig schreiben wir Texte auch so, dass wir eine Idee haben, was wir sagen wollen. und dann aber erstmal nur mit so ein paar Fetzen irgendwie anfangen, das zu sagen. Also bis ein Text ausformuliert wird, das passiert meistens als letztes dann im Schreibprozess. Ja, und diese Floskel war dann schnell da und ist dann auch geblieben. Dieses You have, I have und auch dieses fast ein bisschen platte, aber spielerische Your car has no heart, was so eine Trotzhaltung inne hat, so ja, okay, du kannst die dickste Karre fahren, aber dafür hast du nicht die Ideale wie ich.
Genau, ja. Ich empfinde euch auch als angenehm szeneunabhängig. Ich hasse diese Bands, bei denen du einfach nur mit so einem gewissen Dresscode auftreten kannst, selbst als Fan, ja. Also du musst am besten am Hals tätowiert sein, weil sonst bist du ein uncooler Fan. Ihr habt jetzt diese Sache mit den roten Hosen, die ihr immer live anzieht. Das heißt, ihr habt euch schon irgendwie Gedanken gemacht, okay, wie können wir das lösen, dass man sieht, dass wir zusammengehören. Aber ist das auch was, worüber ihr gesprochen habt, wie ihr optisch auftreten wollt?
Ja, tatsächlich. Also die roten Hosen werden zum Album jetzt erstmal schwarz, weil wir uns gedacht haben, wir hatten Lust, uns da ein Stück weit zu verändern und so der Ernsthaftigkeit der Platte so ein bisschen, wie sagt man, beizukommen. Wir hatten das Gefühl, das passt vielleicht nicht so gut, Holy Demon zu spielen und dazu die roten Hosen noch zu tragen. Mhm. Wir hatten auch darüber gesprochen, tragen wir die Hosen überhaupt weiter? Weil die sind ja tatsächlich bei uns auch ein Stück weit so entstanden, dass Joel und ich uns am Schlagzeug eben abwechseln. Und am Anfang bei den ersten Konzerten hatten wir teilweise echt Kreislaufprobleme, weil wir halt noch nicht so gut spielen konnten. Und live spielt man die Songs dann eh noch mal schneller, als man sie dann aufgenommen hat. Wenn man dann da sitzt und irgendwie in Jeans und langem Shirt und dann hast du noch die Bühnenbeleuchtung über dir, das war am Anfang echt heavy. Und dann haben wir angefangen, in kurzen Hosen zu spielen. Dann haben die anderen, Patrick und Arno, auch irgendwann die kurzen Hosen nächstes Mal angezogen, so weil es dann irgendwie auch schon so, ja, wie cool, das mache ich jetzt auch. Und so irgendwie ist das dann alles so entstanden mit dieser Badehose. Es ist auch da gar nicht mal so krass viel Konzept gewesen. Aber ich finde es auch irgendwie ganz cool auf eine Art, dass es bei uns jetzt nicht so, dass man uns jetzt nicht so krass zu einer Szene stecken kann. Also ich finde es total schön, dass Leute zu unseren Konzerten kommen, die halt eher Indie hören, aber auch Leute zu uns kommen, die dann vielleicht eher so Punk oder Rock hören. Und, es ist cool, dass es beides miteinander funktioniert. Freut uns immer sehr. Wir haben dann halt eben tatsächlich jetzt zum Album halt drüber gesprochen, was machen wir irgendwie mit unseren Klamotten. Die roten Hosen am Anfang damals waren auch ein bisschen Augenzwinkern.
Und je öfter du das jetzt sagst, umso mehr erinnert es mich an die toten Hosen, weil du immer sagst, die roten Hosen. Ja. Aber weißt du, ich glaube, also mir sind Genres sowieso total egal, aber ich glaube, wahrscheinlich waren wirklich diese roten Hosen der Auslöser, dass irgendjemand dachte, ach, Softpunk, die Bilder für die letzte EP anschaut. Und man hat vielleicht jetzt nicht so die wahnsinnige Ahnung oder man will das jetzt unbedingt irgendwie zuordnen. Und ich glaube, dass euch das aber zugute kam, dass ihr jetzt relativ lang mit diesem Surfpunk rumgelaufen seid, weil dadurch hat man euch an ganz anderen bis gar keinen Maßstäben gemessen. Man dachte einfach nur, ja, die machen so rockige Musik und das ist ein bisschen fluffig und so. Und deswegen, also total gut, dass Holy Demon euer erstes Album und somit, klar, natürlich die EPs sind auch wichtig, aber das erste Album ist ja noch mal so ein bestimmter Baustein, mit dem ihr jetzt so eine Marke setzt. Deswegen finde ich super, dass das euer erstes richtiges Album ist. Fällt es dir schwer, Texte zu singen, die anderen geschrieben haben? Falls du da noch mal so ein bisschen rum, dass es vielleicht vom Inhalt her passt, aber vielleicht jeder drückt sich ja anders aus?
Kann ich gar nicht so richtig klar sagen, weil es ja tatsächlich häufig so ist, dass der quasi den Text geschrieben hat, ihn auch meistens quasi singt. Oh, also Arno und Joel singen ja auch immer wieder Songs und es gibt dann immer wieder Songs. Auf der letzten EP gab's einen Song I Can Barely See. Das war ein Song, also war oder ist ein Text, den wir relativ gemeinsam auch geschrieben haben. Da funktioniert das dann gut, weil halt eh alles so sehr demokratisch bei uns funktioniert. Also manchmal wird schon sehr viel auch diskutiert, macht man das jetzt so oder macht man das jetzt so. Das kann anstrengend sein, aber das Gute ist, dass am Ende halt alle hinter einer Sache stehen. Deshalb würde es mir, glaube ich, nicht schwerfallen, einen Text zu singen, den komplett wer anderes von den dreien geschrieben hat, ist aber noch gar nicht so häufig vorgekommen.
Das heißt, du weißt auch gar nicht mehr so ganz genau, was jetzt in dem Song von wem kommt, sondern es ist Drans am Ende und fertig.
Genau, auf jeden Fall. Also es ist dann wirklich immer so, also gerade auch in dieser Phase, wo dann manchmal noch so ein bisschen diese Fantasietexte irgendwie da sind, dann dann spricht man darüber, was will man denn eigentlich sagen damit? Dann wirft vielleicht wer von den anderen immer mal was ein, so, ja, was ist denn damit? Kann man das vielleicht so und so sagen? Genauso passiert es auch, wenn Joel zum Beispiel einen Text schreibt, so dann, wenn der noch nicht ganz fertig ist, dann setzt man sich zusammen und alle überlegen nochmal so ein bisschen mit, bis es so den letzten Schliff kriegt. Manchmal ist es ja auch schön, darüber zu sprechen, was verstehst du denn eigentlich, wenn ich die Strophe hier singe? Was kommt da bei dir an? So, welches Gefühl entsteht? Wie interpretierst du das? Genau, und deshalb ist das meistens auch so ein sehr bandorganischer Prozess, bis es am Ende das wird. Es wäre eigentlich cool, ich glaube, ich muss mir irgendwann nochmal die Demos anhören von vor dem Studio und dann das Album, um mal zu gucken, was eigentlich noch alles passiert ist. Ich glaube, wenn die ersten Konzerte mal rum sind und sowas und man dann vielleicht so einen Moment zum Durchpusten hat, dann machen wir das vielleicht mal zusammen.
Was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, der erste Song, den ich von euch gehört habe, war Heat von der Sunny Side Up. Der hat mich extrem an die Libertines erinnert, also an irgendwie eine britische Band. Und auch jetzt gerade bei dem Album habe ich mir so oft gedacht, ich glaube, ich habe sogar in die Review geschrieben, dass ihr da wirklich international mitspielen könnt. Habt ihr irgendwie Erfahrung sammeln können? Wart ihr irgendwie mal im Ausland oder auf Festivals oft im Ausland? Oder könnt ihr das einfach so, dass man euch so dieses gewisse deutsche Schema, das es ja doch schon irgendwie gibt, dass man euch das irgendwie so gar nicht anhört?
Ja, im Ausland, so viel haben wir noch nicht im Ausland gespielt tatsächlich. Also in Tschechien waren wir, in Österreich, also gut, Österreich ist natürlich auch deutschsprachig. Ich glaube, es kommt halt ganz viel daher, dass wir meistens gucken, so was bewegt uns und gar nicht so nach, manchmal gar nicht so doll nach links und rechts schauen und quasi gar nicht probieren, so zu sein wie wer anderes vielleicht. Und es gibt ja super viele tolle KünstlerInnen auch hier in Deutschland, die wir auch total schätzen. Aber dass man versucht, nicht anderen Dingen großartig nachzueifern. Natürlich tut man das ein Stück weit immer, weil jeder hat die Sachen, die er gerne hört und die ihn irgendwie geprägt haben. Bei uns ist das nun mal auch ganz viel, ja, Musik aus UK, aus den USA, aus Australien. Das spiegelt sich dann vielleicht schon ein Stück wieder, kann ich mir vorstellen.
Ich bin mir sicher, dass wenn wir uns vielleicht in 2-3 Jahren nochmal widersprechen, dass dieser Joker auf eurer Seite gestanden haben wird und du mir dann erzählen wirst, ja, wir sind total in Australien durchgestartet oder was auch immer. Bin ich mir ziemlich sicher.
Wir würden uns nicht dagegen wehren, das wäre cool.
Ja, das glaube ich. Ihr habt aber auch schon jetzt, obwohl das ja das erste Album ist, ihr habt verhältnismäßig viel gespielt jetzt in dem letzten Jahr, trotz der Flaute und obwohl ihr ja eigentlich noch kein Album draußen hattet.
Ja. Da konnten wir uns als Band schon auch ziemlich glücklich schätzen, dass dann doch so viel passiert ist. Ja, wir hatten einen relativ schönen Festivalsommer vergangenes Jahr. Da haben wir teilweise auch schon so 1-2 Songs vom Album gespielt, was dann auch schon sehr cool war, weil es dann so, wir waren quasi gerade fertig mit den Aufnahmen zum Album und dann zwischendurch mal 1-2 Songs immer anspielen live, das hat sich dann für uns schon sehr aufregend angefühlt. War dann lustig, wenn man dann gerade irgendwas spielt, was die Leute dann vielleicht auf einem Festival schon von uns kannten und irgendwie dann auch Leute teilweise so mitgesungen haben und dann spielt man halt irgendwas, was niemand kennt. Ist immer dann ganz witzig gewesen. Ist auch cool, wie das dann live dann so schon mitwächst. Das Publikum lehrt einen dann manchmal schon so ein bisschen, also man bekommt ja direkt mit, wie Leute diesen Song auffassen und irgendwie schmilzt das dann so ein bisschen zusammen, so Performance. Ein Song braucht manchmal so einen kleinen Moment, bis er live so richtig angekommen ist, bis man so weiß, ah, so muss ich das irgendwie spielen und dann funktioniert das. Also das waren viele Hochmomente für uns, so nach den fertigen Aufnahmen, auf die wir dann stolz waren, aber die natürlich auch ganz, ganz viel Arbeit und Stress manchmal auch sind. Man macht sich dann ja auch schon so Gedanken, klappt das irgendwie alles so? Ist das wirklich das Richtige? Und dann so viel live spielen zu können. Du hast ja auch vorhin noch gesagt, dass man uns das manchmal anmerkt, so dass live spielen so das wichtige Ding ist. Ja. Ja, und das ist auch noch so. Also wir gehen aufnehmen, um dann live spielen zu können. Das ist irgendwie voll die Essenz. Das war dann so cool, halt so nach dieser komischen, schwierigen Zeit dann auf einmal wieder auf Festivalbühnen zu stehen. Hat uns sehr, sehr viel gegeben. Können es auch kaum erwarten, bis dann im September die Tour startet, die Holy Demon Tour. Jetzt am 2.6. spielen wir noch im Dortmunder FZP und unser Release-Konzert zum Album. Habe auch schon zu den anderen gesagt, ich werde auf jeden Fall ein paar Freudentränen vergießen, wenn es dann wirklich soweit ist, weil wir einfach schon so lange auf diesen Moment warten. Und viele Konzerte seit 2 Jahren so vor uns herschieben. Das wird unfassbar. Die Akkus sind voll und wir haben richtig Bock.
Ich war mir gar nicht sicher, ob es so ist. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst, dass die Fans eingerostet sind. Und ich habe vor einer Woche, habe ich mein erstes Konzert in der Halle wieder gesehen. Also auf Festivals und so war ich. Und ich dachte, fangen wir mit Casper an. Der weiß, was er tut. Das wird auf jeden Fall gut. Diese Gesichter von den Leuten in den ersten Reihen, das hat mich wirklich, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Weißt du, man sagt ja immer so, ja, Live-Spielen ist wichtig und Live-Energie und bla bla bla. Aber da hast du halt gemerkt, es ist wirklich total wichtig, weil die Leute natürlich mit diesen Liedern etwas verbinden und die Künstler, in dem Fall jetzt Casper oder dann ihr, natürlich auch. Und es war jetzt ein Song, mit dem er reingekommen ist, der eigentlich relativ langsame Momente hat. Und du hast dann gemerkt, wenn der den auf der Bühne spielt, das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was auf der Platte ist. Weißt du, wie du eben gesagt hast, das steht ja wieder eine ganz andere Energie.
Ja.
Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Deswegen kann man allen nur raten, zu eurer Tour zu gehen, die, glaube ich, auch so ziemlich gut durch Deutschland führt. Ne? Ihr lasst fast nichts aus. Ihr fahrt einfach einmal durch.
Ja.
Sagst du mal kurz, welche Daten dabei sind, welche Orte?
Wir kommen auf der Holy Demon Tour zum Beispiel auch auf jeden Fall nach Leipzig, Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt, München und nach Karlsruhe unter anderem. Wir sind ganz gut unterwegs da.
Karlsruhe komme ich wahrscheinlich vorbei. Ich glaube, ihr kommt ins Kohi, wenn ich das richtig habe. So ein selbstverwalteter, cooler kleiner Laden.
Genau.
Fabian, wir sind am Ende angekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank.
Ich habe aber noch eine Frage an dich, die du jetzt hoffentlich kurz beantworten kannst. Mhm. Hast du ein Ziel im Kopf für Drenz? Wo soll es bestenfalls euch hinführen?
Also die letzten 2 Jahre haben uns auf jeden Fall auch ein bisschen gelehrt, manchmal nicht zu weit in die Zukunft zu schauen. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann wieder. Aber generell ist es, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu platt, aber es ist wirklich so, dass diese Tour, die Holy Demon Tour, die jetzt ansteht, irgendwie alles ist, wo der Fokus draufsteht. Und wenn auf dieser Tour die Leute kommen und die Songs irgendwie mitsingen können und es den Leuten was gibt und dieses Album vielleicht manchmal was Tröstendes und damit was Positives sein kann mit all seiner Ernsthaftigkeit, dann hätten wir erstmal genau das geschafft, was wir uns so wünschen würden.